Einschalten. Genau, du auch. Das erste Kapitel aus dem Propheten Jona. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer, und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, so dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an, vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, so dass wir nicht umkommen. Und sie sagten einer zum anderen, kommt und lasst uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessetwillen dieses Unglück uns trifft. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Da sagten sie zu ihm, teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf und woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Und er sagte zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sie sagten zu ihm, was hast du getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war, denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Und sie sagten zu ihm, was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Da sagte er zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Und die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen, aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Und da riefen sie zum Herrn und sagten, ach Herr, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und bringe nicht unschuldiges Blut über uns, denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinen Hüten. Und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Soweit der Text.
Ich habe mir überlegt, in Vorbereitung der Kreta-Freizeit, was mache ich? Der erste Gedanke war natürlich der Titusbrief. Ist klar, Titus auf Kreta, dachte ich, das passt. Aber ich hatte nicht mehr die Zeit, das als Thema neu vorzubereiten. Und dann war mein zweiter Gedanke Jona. Warum Jona? Na, für mich verbindet sich Kreta eigentlich nur mit dem Schiff zu erreichen, dass man heute herfliegt. Das ist natürlich eine Situation, die sie damals nicht bestanden hat. Also damals war das natürlich Kreta immer nur per Schiff zu erreichen. Und diese Assoziation, Meer, Schiff, und schon war ich bei Jona und dachte, jawohl, das nehme ich mal vom Herrn, dass das für mich einfach jetzt dran ist und vielleicht dann für uns alle, dass wir hier uns Gedanken machen über den Propheten Jona, beziehungsweise eben über dieses Buch Jona. passt doch insoweit gut, das Jona-Buch hat 4 Kapitel, ich habe 4 Stunden, sodass wir in jeder Stunde uns ein Kapitel anschauen können. Das Buch Jona führt uns in das 8. Jahrhundert vor Christus. 8. Jahrhundert vor Christus und damit in die Zeit, in der Israel schon nicht mehr ein einheitlicher Staat ist, sondern in der Israel in 2 Staaten zerteilt war. In das Nordreich Israel mit der Hauptstadt Samaria und in das Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. Also die Geschichte Deutschlands, dass es 2 davon gab, die Teilung, auch Israel hat das erlebt, was das bedeutet, wenn man eigentlich ein Volk ist, aber in 2 Staaten getrennt dann seine Existenz hat und dass das nie eine freundliche, sondern fast immer eine sehr streitbefangene Existenz war. Das ist nicht nur bei den beiden deutschen Staaten so gewesen, sondern das war auch hier zwischen Nord- und Südreich so. Wenn ihr mal so ein bisschen den zeitlichen Hintergrund euch auch merken wollt, für mich ist das immer wichtig, ich brauche immer irgendwie auch Zuordnungspunkte, Linien, dass dann irgendetwas nur so im luftleeren Raum sich bewegt. Und deshalb merke ich mir immer so ein paar Ereignisse, um den Rahmen zu haben. Das Jona-Buch, das fällt ja auch so mitten rein in den luftleeren Raum und darum ist es gut, wenn wir uns so ein bisschen überlegen, wo gehört das eigentlich rein, was hier in diesem Buch beschrieben wird. Ganz grob, Abraham, die Geschichte mit Abraham geht los, Abraham wird geboren 1948 vor Christi Geburt. Das ergibt sich, wenn man die Geschlechtsregister aus dem Alten Testament addiert.
Nach Adam.
Nach Adam, richtig.
Nicht was vor Christi Geburt.
Nach Adam, danke. Sehr schön, gut. Das ist gut bei, das ist doch schön, wenn man weiß, dass man so eine gute aufmerksame Hilfe hat. Also Abraham, 1948 nach Christi Geburt, geboren nach
dem Abraham.
Schon wieder. Nach Adam. Nicht vor Christi Geburt, nach Adam. Das ist nämlich das Entscheidende. Und das ist auch insoweit besonders interessant, weil natürlich 1948 die Staatsgründung Israels war. Ja, also das ist faszinierend, wie das korrespondiert. Also das ist, denke ich mal, was wert, dass man da mal drüber nachdenkt. Auch wieder faszinierend. Also 1948 nach Adam haben wir Abraham. Dann haben wir diese 400 Jahre, 430 Jahre, dann später noch, die Gott schon dem Volk Israel voraussagt, dass sie dann in der Sklaverei in Ägypten sein würden. Und wir haben dann ungefähr das Jahr 1000, wo es 3 Könige gibt, die über das gesamte Reich Israel geherrscht haben. Es gab eigentlich nur 3 Könige, die Israel als eine einheitliche Staatsform regiert haben. Das waren Saul, David und Salomo. Saul, David und Salomo. Ja, diese 3. Wenn ich noch was mache, immer schön korrigieren, ne? Ist vielleicht schon spät. Nur unter diesen 3 Königen, dem allerersten Saul, seinem Nachfolger David und dann Salomo. Nur unter diesen 3 Königen war Israel bislang in der Geschichte eine staatliche Einheit. Müssen wir uns auch mal überlegen. Ist gar nicht so lang gewesen. Und jeder dieser 3 Könige regierte interessanterweise 40 Jahre. Wir haben also 120 Jahre staatliche Einheit Israels. Das beginnt so circa 1050 vor Christi und geht dann bis 931. Also 120 Jahre. 931 kommt es dann zur Reichsteilung. Jerobeam, das Nordreich, Rehabeam, der Sohn Salomos, herrscht dann über das Südreich. Und circa 150 Jahre nach dieser Reichsteilung regiert Jerobeam der Zweite. Also nicht Jerobeam, unter dem die Reichsteilung stattgefunden hat, sondern Jerobeam der Zweite. 150 Jahre nach der Reichsteilung. Und dieser ist der König, der regiert hat zur Zeit des Propheten Jona. Darum interessiert er uns. Jerobeam der Zweite hat 40 Jahre regiert und hat ein ganz friedliches Ende genommen. Und diese Regentschaft von Jerobeam II. Und sein friedliches Ende ist im Nordreich, in der Geschichte des Nordreiches Israel, das geprägt war von permanentem Götzendienst und Abfall und entsprechend immer wieder von Gericht Gottes, ist diese 40-jährige Regierungszeit Jerobeams und sein friedliches Ende eine absolute Ausnahme in der Geschichte des Nordreiches Israel. Und was schlussfolgern wir daraus? Jerobeam war ein König, der dem Herrn wohlgefallen hat. So würde man denken. Falsch. Falsch. Jerobeam der Zweite war ein absolut gottloser König. Und die Bibel fällt ein vernichtendes Urteil über ihn, über seine Gottlosigkeit und seinen Götzendienst. Und ich möchte, dass uns daran ganz deutlich wird, dass diese äußeren Kriterien, Erfolg, Reichtum, Gelingen, Wohlstand, es läuft, es geht, es ist alles super, dass das kein zwingendes Kriterium dafür ist, dass ein Mensch oder ein Volk oder eine Gemeinde Gott wohlgefällig ist. Äußerer Erfolg ist kein Kriterium, aus dem wir zwingend ableiten könnten, dass dieser Mensch, dieses Volk, diese Gemeinde Gott wohlgefällig sind. Es kann sein, es wird auch häufig so sein, aber es ist keinesfalls zwingend. Und der Umkehrschluss ebenso. Wenn sich irgendwo eine Tragödie abspielt, wenn es Misserfolg gibt, Pleite, alles zerbricht, dann kann das Gericht Gottes bedeuten. Dann kann das bedeuten, dass ein Mensch, ein Volk, eine Gemeinde nicht im Willen Gottes steht. Muss es aber nicht. Hiob, das ganz klassische Beispiel dafür, dass ihm alles genommen wird, das ist der schlimmste denkbare Fall, der Hiob widerfährt. Und doch sagt die Bibel ganz klar, es war kein Gericht über die Gottlosigkeit des Hiob. Es hatte ganz andere geistliche Hintergründe. Ich möchte einfach, dass wir uns lösen von diesen tief in uns drin hängenden Gedanken, als würde äußerer Erfolg bedeuten, Gott segnet, Gott gefällt das, und Misserfolg, irgendwelche Tragödien, ja, Gott zürnt. Das kann sein, aber das muss nicht sein. Und schon gar nicht muss es immer so sein. Und das sehen wir hier auch an Jerobeam. Unter Jerobeam hat das Volk Israel eine Ausdehnung erreicht, wie zuletzt unter David. Er hat also großen Erfolg gehabt. Als Prophet Gottes im Nordreich Israel wirkte zu dieser Zeit Jona. Und das ist ein Geschenk, dass Gott Israel immer wieder in den verschiedensten Phasen ihrer Existenzen einen Propheten geschenkt hat. Irgendjemand, der Träger der göttlichen Offenbarung und Vermittler des göttlichen Wortes war. Das ist nicht selbstverständlich. Wir kennen in Israel eine Zeit, die nennt man in Israel die prophetenlose Zeit oder die Zeit des Schweigens Gottes. Das sind die letzten 400 Jahre zwischen Altem Testament und Neuem Testament. Also wir haben im Alten Testament Haggai, Sacharja, Malachi. Wir haben die Rückführung aus der babylonischen Gefangenschaft, den Wiederaufbau, kümmerlichen Wiederaufbau des Tempels und dann eben die Propheten, die war Haggai, Sacharja, Malachi aus dieser Zeit. Und dann haben wir 400 Jahre nichts. Da setzen dann die Apokryphen ein mit den Makkabäer-Geschichten und, und. Aber biblisch gesehen ist hier zwischen Altem Testament und Neuem Testament 400 Jahre prophetenlose Zeit. Zeit des Schweigens, wo es eben keinen Propheten Gottes gab, der Träger der Gottesoffenbarung war. Und dann kommt es aber besonders, nicht? Dann kommt der Herr in eigener Person. Also es ist ein Vorrecht, dass immer wieder auch wir in den Epochen Israels lesen, dass da nicht nur Könige geherrscht haben, sondern immer wieder zugeordnet Gott Propheten geschenkt hat. Jona war der Prophet Gottes an das Nordreich Israel in dieser Zeit. Jona folgt circa 15 Jahre auf Elisa. Wir haben Elia, Elisa, und 15 Jahre nach dem Tod von Elisa lesen wir von Jonas Wirken. Also ihr habt hier eine ganz dichte Aufeinanderfolge. Elia, Elisa, Jona. Jona war etwas älter als die Propheten Amos und Hosea. Amos hat 20 Jahre nach Jona und Hosea 30 Jahre nach Jona. Auch am Nordreich gewirkt. Also wir sehen eine ganz enge Verknüpfung Jona, Amos, Hosea. Alle unter demselben, in derselben Epoche Israels. Besonders mit Amos verbindet ihn Jona viel, denn beide stehen einmal im prophetischen Dienst am Nordreich Israel und beide unter Jerobeam dem Zweiten. Interessant jetzt hier zwischen Jona und Amos, ich bringe das, weil das einfach mal so innere Zusammenhänge sind, die ihr sonst am Alten Testament selten habt. Amos, der 20 Jahre nach Jona gewirkt hat, der musste Israel das Gericht verkündigen. Von Jona, 20 Jahre früher, da lesen wir in 2. Könige 14, die Verse 23 bis 29, dass Jerobeam der Zweite nach dem Wort Gottes durch Jona Israels alte Grenzen wiederherstellt. Jona muss also bereits zu Beginn der Königsherrschaft von Jerobeam II. Ganz am Anfang gewirkt haben und konnte ihm die gute Nachricht bringen, Jerobeam, der Herr sagt dir, du wirst die alten Grenzen Israels wiederherstellen. Und so hat Israel hier das Nordreich eine Ausdehnung nach Norden und Osten gehabt, wie zuletzt unter David. Im Nordreich beginnt jetzt eine einzigartige Blütezeit, wie es sie vorher und nachher in diesem Nordreich nicht mehr gegeben hat. Eine einzigartige Blütezeit. Mit allen gesellschaftlichen Folgen, die so eine wirtschaftliche Blütezeit eben mit sich bringt. Möglich wird diese Blütezeit Israels nur durch eine Schwächephase der damaligen Herrschaftsgroßmacht Assyrien. Assyrien hatte gerade eine Schwächephase. Da gab es einige schlimme Ereignisse in Assyrien. Und dadurch war Assyrien, die damalige Weltmacht, schwach. Und in dieses Vakuum, Machtvakuum, konnte jetzt Israel hineinstoßen und von daher sein Reich ausbauen. Assyrien und Israel hängen also zusammen wie so die kommunizierenden Röhren. Ging es Assyrien schlecht, war Assyrien schwach, war Israel stark, ging es Israel gut. War Assyrien stark, war das für Israel schlecht, dann war Israel schwach und bedrängt von dieser Großmacht. Haben wir übrigens heute auch, nicht? USA schwächeln ja auch schon seit einer Zeit. Und man merkt, wie dann in dieses Machtvakuum andere Mächte hineinstoßen, die dadurch Entwicklungen ablaufen. Das war damals nicht anders. Heute schwächeln die Amis und wir merken, weltpolitisch tut sich was. Damals haben die Assyrer geschwächelt und mit einmal hatte Israel eine starke Position. Aber mit dem Wohlstand Israels einher geht der innere Abfall von Gott. Damals wie heute. Das ist auch, ich würde fast sagen, ist eine Gesetzmäßigkeit, die wir in der Geschichte immer und immer wieder feststellen. Äußerer Wohlstand, äußeres Wohlergehen führt zu innerem geistlichen Abfall von Gott. Das ist wie ein geistliches Naturgesetz. Immer und immer wieder. Das ist für uns als Gemeinde, als Gläubige, die wir in dieser Zeit, in diesem Land leben, Deutschland, Schweiz, immer wieder eine Herausforderung, dass wir uns klar machen, äußerer Wohlstand hat eigentlich immer geistliche Trägheit, Sattheit, Lauheit, Zufriedenheit verursacht. Äußerer Wohlstand hat immer die Menschen in diesen Wohlstand hinein orientiert von den vielen Dingen, die er sich leisten konnte. Und mit einmal schien Gott gar nicht mehr so nötig zu sein. Man hatte so viel, womit man sich ablenken konnte. Das war damals in Israel so und das ist bei uns auch so. Und darum ist es immer wieder die Herausforderung für uns, dass wir uns von diesem äußeren Wohlstand unserer Gesellschaft nicht innerlich, geistlich, lau, träge, satt und zufrieden machen lassen. Immer wieder neu mal aufwachen, hinterfragen, wie sieht das eigentlich bei mir aus? In Israel äußerer Wohlstand, innerer Abfall von Gott. Und man muss eigentlich kein Prophet sein, um das Gericht Gottes über Israel kommen zu sehen. Man kann es förmlich greifen. In den Propheten wird beschrieben, welche Exzesse, welcher Abfall, welche Ausschweifung in Israel zu herrschen beginnt. Und es war ganz klar, das fordert das Gericht Gottes heraus. Aber noch Noch ist alles ruhig, noch lebt dieses Nordreich Israel in äußerem Wohlstand und Frieden hat Ruhe. Und in dieser Situation bekommt Jona den Befehl von Gott, nach Ninive zu gehen, um den Assyrern das Gericht anzukündigen. Und Jona ist sofort klar, dass dieser Auftrag nicht im Interesse Israels sein kann. Denn wenn Gott nicht einfach Gericht übt, sondern vorher predigen lässt, dann will er offenbar warnen und eine Gelegenheit zur Umkehr geben. Ja, wenn Gott gleich das Gericht vollzieht, dann vollzieht er, wovon er innerlich nicht abgehen will. Wenn aber Gott vorher predigen lässt, vorher warnen lässt, dann bedeutet es, Gott will noch eine Möglichkeit, einen Raum zur Umkehr geben. Und damit die Möglichkeit, dieses Gericht abzuwenden oder hinauszuzögern. Und diese inneren Zusammenhänge durchschaut Jona sofort. Wenn Gott Gericht an Assyrien üben will, warum schickt er mich dann hin, ihnen zu predigen? Das kann doch nur bedeuten, er hat es noch nicht fest beschlossen. Es ist noch ein Raum zur Buße, zur Umkehr für Assyrien möglich. Darum die Predigt. Gnade für Assyrien würde aber Gericht für Israel bedeuten. Wenn Gott sein Wort nicht mehr nach Israel sendet, sondern in Jona sagt, geh nach Assyrien, Gott also sein Wort jetzt an Assyrien sendet, dann bedeutet das geistlich für Israel das Ende der Gnadenzeit und den Anbruch der Gerichtszeit. Ganz ähnlich, typologisch, was auch wir bei Paulus sehen. So wie hier Jona nicht mehr das Wort an Israel richten sollte, sondern an diese Nation Assyrien. So erwählt sich Gott den Apostel Paulus, um sein Wort zu den Nationen zu tragen. Also diese heilsgeschichtliche Verlagerung von Israel hin zu den Nationen, die wir unter Paulus heilsgeschichtlich feststellen können, die wird hier schon abgeschattet in dem Moment, wo Jona nicht mehr an Israel, sondern an diese heidnische Nation Assyrien das Wort Gottes ausrichten sollte. Hier wird diese heilsgeschichtliche Verlagerung schon abgeschattet. Wie recht Jona damit hat, in diesem Moment das Gesandtwerden zu Assyrien als Gericht für Israel zu werten, erkennt man daran, dass nur 27 Jahre, nachdem Jerobeam II. Gestorben ist, dieses Nordreich Israel in die assyrische Gefangenschaft weggeführt wird und seitdem nicht mehr zurückgekehrt ist, jedenfalls nicht als in seiner Gesamtheit. Also nur 27 Jahre hat es gedauert und dann ist wirklich das Gericht über das Nordreich gekommen. Und auf diesem Hintergrund, dass Jona sofort merkt, Achtung, Gnade für Assyrien heißt Gericht für Israel, das kann nicht gut für uns sein, wenn die Assyrer in irgendeiner Weise Gnade Gottes erfahren. Auf diesem Hintergrund wird klar, warum Jona nicht nach Ninive gehen will. Er ist mit Gott nicht einverstanden und drückt das später auch ziemlich unverblümt aus. Wir lesen in Jona 4, 1 bis 2, ich greife ihn soweit mal vor. Als Gott das Gericht dann tatsächlich nicht vollstreckt an Ninive, da lesen wir, und es missfiel Jona sehr, dass Gott kein Gericht übte an Ninive. Es missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich des Unheils gereuen lässt. Also hier spricht Jona über das Motiv seiner Flucht. Motiv seiner Flucht war nicht die Angst. Oh weh, wenn ich jetzt nach Ninive gehe, dann machen die mich den Kopf kürzer. Das war nicht sein Motiv für die Flucht. Sein Motiv für die Flucht war, ich möchte denen nicht die Botschaft bringen, damit die am Ende Gnade erfahren. Und wir in Israel Gericht. Das ist das Motiv seiner Flucht. Also wenn ihr immer lest oder hört, der Jona hatte Angst und wollte deshalb nicht hin, das ist viel zu kurz gegriffen. Hier in Jona 4:1-2 lesen wir, was eigentlich Jona bewogen hat, Gott den Gehorsam zu verweigern und die Flucht anzutreten. So viel zur Einleitung zum Hintergrund des Jona-Buches. Beginnen wir jetzt ein bisschen abschnittsweise die ersten zwei Verse. Und das Wort Jahwes geschah zu Jona, dem Sohn Amittais, also: Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich heraufgestiegen. Und das Wort Jahwes geschah zu Jona. So beginnt dieses Buch Jona. Es beginnt damit, dass Gott spricht. Auch der Schöpfungsbericht am Anfang der Bibel beginnt damit, dass Gott spricht. Und Gott sprach: Es werde Licht. Und es ward Licht. Alles Wesentliche in unserem Leben und in der Welt beginnt damit, dass Gott spricht. Damit fängt alles an, was Substanz, Wesen, Bedeutung hat. Alles von Bedeutung beginnt damit, dass Gott spricht. Und es ist das Größte in unserem Leben, wenn Gott zu uns spricht. Das ist sowas von einzigartig, das ist so wunderbar. Und ich meine da nicht so Stimmen, die aus dem Himmel kommen. Das kann auch im Einzelfall sein. Ich habe auch schon Stimmen gehabt, die an der Stelle wunderbar waren, aber nur ganz, ganz vereinzelt. Aber oft erlebe ich es, dass ich in der Bibel lese und dann mit einmal Gott durch seinen Heiligen Geist ein Wort so lebendig macht, so groß, dass ich manchmal in meinem Arbeitszimmer bin und dann hüpfe ich vor Freude. Weil es so herrlich ist, wenn Gott spricht, wenn Gott offenbart, wenn Gott sein Wort lebendig macht in das eigene Herz und Leben hinein. Also ist das Größte in unserem Leben, wenn Gott zu uns spricht. Der Schöpfer des Universums spricht zu uns. Das ist großartig. Und es ist das Schlimmste in unserem Leben, wenn Gott schweigt. Abraham kann davon erzählen. Nach der Sache mit Ismael, 13 Jahre Schweigen Gottes. Nach diesem eigenen Weg Abrahams mit Ismael, wo er Gottes Verheißung eigenmächtig aufhelfen wollte, wo er seinen eigenen Weg durchgezogen hat, um das Ziel seiner Sehnsucht zu erreichen. Danach hat Gott keinen Blitz auf die Erde gesandt. Aber Gott schweigt 13 Jahre lang. Und das ist ein ganz heftiges Gericht, wenn Gott schweigt. Das Buch Jona ist also die Geschichte vom Reden Gottes. Und davon, wie wir Menschen mit diesem Reden Gottes umgehen. Das kann nämlich sehr unterschiedlich sein, wie wir mit diesem Reden Gottes umgehen. Das Wort Gottes, lesen wir, geschah zu Jona. Ich liebe diesen Ausdruck, das Wort Gottes geschah. Denn das macht deutlich, wenn Gott spricht, dann geschieht etwas. Das ist eben nicht nur so eine heiße Luft und so eine Worthülse, sondern wenn Gott spricht, dann geschieht etwas. Gottes Wort ist nie leeres Wort, nie wirkungsloses Wort. Wir lesen in Jesaja 55, Vers 11, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Nicht leer wird mein Wort zu mir zurückkehren. Das ist eine Aussage, die Gott über sein Wort hat. Habt ihr schon mal erlebt, wenn ihr im Auto sitzt und dann tretet ihr das Gas und das Auto bewegt sich nicht, sondern hört mal auf? Ihr habt vergessen, den Gang einzulegen oder er ist nicht richtig eingelegt. Und dann gebt ihr Gas und außer im lauten Aufheulen des Motors tut sich nichts. Das wäre doch. Und Gott sagt, so ist es mit seinem Wort nie. Nie. Gottes Wort kennt keinen Leerlauf. Wenn Gott zu einem Menschen spricht, dann geschieht immer etwas. aber nicht immer das, wozu Gottes Wort den Menschen ruft. Jedenfalls nicht immer sofort und nicht immer auf dem kürzesten Weg. Aber das Wort Gottes lässt den Menschen selbst da nicht los, wo er ihm nicht gehorcht. Selbst da, wo der Mensch dem Wort Gottes nicht gehorcht, lässt es ihn nicht los. Jona konnte eben, obwohl er dem Wort Gottes nicht gehorcht, nicht einfach so weiterleben wie bisher. Gottes Wort zieht uns entweder zu Gott hin oder es treibt uns von Gott weg. Eins von beiden tut es immer. Gottes Wort führt entweder in den Gehorsam oder in die Verstockung. Wir lesen in 2. Thessalonicher 2, Vers 11, da schreibt Paulus mit endzeitlichem Horizont, aber er beschreibt damit einen Zusammenhang, der auch schon vorher so besteht. Weil die Menschen die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, sandte Gott ihnen kräftige Irrtümer. Warum sendet Gott kräftige Irrtümer? Weil die Menschen die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen. Die Wahrheit war ihnen nicht wichtig. Ihr Selbstbetrug, ihre eigenen Bilder, ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen waren ihnen lieber als die Wahrheit. Und das ist doch in unserer Situation, politisch, gesellschaftlich, absolut zentral, die Situationsbeschreibung. Also was es da gibt auf allen Ebenen, sei das Gender Mainstream, ja, also die Sache mit dem, was ist Geschlecht, wir wollen jetzt also auch noch nicht mal mehr unsere Geschlechtlichkeit von Gott schöpfungsmäßig akzeptieren, sondern auch das ist doch letztlich nur angenommen von uns. Und. Es gibt so viele Dinge im politischen, gesellschaftlichen Leben, die sind für mich mit dem normalen Menschenverstand nicht mehr zu verstehen. Die sind nur noch irre. Und das Hochloben der Homosexualität als gleichwertige Form geschlechtlicher Existenz wird schon vom Darwinismus widerlegt. Also wenn Sie immer mit dem Darwinismus argumentieren, warum denn bitte nicht endlich mal an der Stelle? Denn der Darwinismus sagt, jede Lebensform, die in sich nicht quasi weiter existieren kann, die ist falsch und die wird ausgelöscht. Das ist der Darwinismus. Überall wird der Darwinismus hochgehalten, wenn es ums Thema Homosexualität geht. Darwinismus? Aber nein. Versteht ihr? Wie verloren. Immer wird sich darauf bezogen. Aber wenn es nicht passt, dann eben nicht. Wir wechseln unsere Wahrheiten, weil wir letztlich das wollen, was wir wollen. Und die Wahrheit hat sich dem anzupassen, was wir eigentlich wollen. Und Gott sagt, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, sendet er ihnen kräftige Irrtümer. Und die sind so kräftig, dass sie mit dem Verstand schon nicht mehr zu verstehen sind. Das Gericht Gottes. Was wir erleben, ist Gericht Gottes. Kräftige Irrtümer. Das ist der Hintergrund für persönliche und gesellschaftliche Entwicklungen in einen Abfall hinein, der nicht mehr nachvollziehbar ist. Wo Gottes Wort abgelehnt wird, geht es hinein in kräftige Irrtümer. Also Gottes Wort hat immer eine Wirkung. Für die einen ist es ein Geruch vom Leben zum Leben, für die anderen ein Geruch vom Tode zum Tode. So beschreibt es Paulus in 2. Korinther 2, Vers 16. Wie ist das nun bei Jona? Jona gehorcht nicht und doch lässt ihn dieses Wort nicht los. Was löst es denn bei Jona aus? Jona braucht eine Ortsveränderung, um das Reden Gottes besser verdrängen zu können. Der Mensch wechselt sein Umfeld, er wechselt seine Arbeitsstelle, er wechselt seinen Wohnort, er wechselt seine Gemeinde. Aber er nimmt sich selbst immer mit. Der große Irrtum jedes Menschen, immer auf der Flucht, immer im Wechseln seiner äußeren Lebensbezüge, in der Hoffnung, endlich das zu finden, was er sucht. Und er merkt nicht, ich nehme mich selber immer mit. Die perfekte Gemeinde, die ich suche, kaum bin ich da, ist es schon nicht mehr. Die perfekte Beziehung, Ehe, Freundschaft, kaum bin ich da, schon ist es nicht mehr. Das braucht ziemlich lange, ehe man begreift, woran das liegt, dass das alles nicht so perfekt ist. Wir nehmen uns immer mit. Und wir nehmen unsere Problematik immer mit. Vor allem aber können wir Gott nicht entfliehen. Und wenn wir uns an einer Stelle unseres Lebens dem klaren Reden Gottes zu uns verweigern, dann läuft das mit Gott eben nicht so, dass man sagen kann, also hör mal, Gott, Herr fällt uns an der Stelle bestimmt immer schwer zu sagen. Denn Herr heißt ja gehorchen und Herr kann sagen, also Herr macht sich schlecht, bleiben wir also lieber bei Gott. Gott, in der Sache, das sehe ich anders, aber das muss ja kein Problem sein. Wir lassen das einfach mal liegen und im Rest machen wir doch ganz schön fromm weiter. Ich gehe weiter in die Gemeinde, ich lese weiter in der Bibel, ich mache weiter bestimmte äußere Aufgaben, ich glaube ja auch weiter an Gott, ich glaube ja, dass er existiert, wird ja nicht bestritten. Und der Mensch denkt, er kann diesen einen Punkt, so wie Jesus dem reichen Jüngling sagt, eins fehlt dir. Zwischen Gott und uns gibt es immer nur einen offenen Punkt. Immer nur einen offenen Punkt. Gott ist so gnädig, er sagt nicht, hör dir mal zu, das ist jetzt hier die Liste. Und die arbeiten wir jetzt mal ab. Und wir brechen zusammen. Gott ist so liebevoll, so gnädig, so weise. Er setzt uns keine Listen vor. Er macht mit uns immer nur einen Punkt. Immer nur einen. Eins fehlt dir. Jesus hätte diesem reichen Jüngling so viel aufzählen können, was bei dem nicht stimmt. Macht er aber nicht. Er bezieht sich nur auf das Kernproblem, das Grundproblem, und das war der Reichtum, seine Beziehung zu Geld. Eines fehlt dir, obwohl ihm 100 Sachen fehlen, 1000. Aber Jesus sagt, eines fehlt dir. Über eine Sache müssen wir reden und diese eine Sache müssen wir klären. Und solange wir diese eine Sache nicht klären, ist alles blockiert. Versteht ihr, es ist alles blockiert. Wir machen weiter, aber wir machen nur noch äußerlich weiter. Gott schweigt. Es passiert nichts mehr. Es passiert nichts mehr. Das große Schweigen. Eines fehlt dir. Wir können dem Wort Gottes nicht entfliehen. Wohin soll ich fliehen? Vor deinem Geist. Bis ans Ende der Welt und bette dich mich im Totenreich. Alles, Psalm 139. Wohin kann ich fliehen? Nirgends. Man kann dem Wort Gottes nicht entfliehen. Und das ist gleichzeitig auch das Große, das Großartige am Wort Gottes. Es kommt nämlich doch zu seinem Ziel. So oder so. Wenn nicht auf dem kürzesten Weg, dann eben auf einem Umweg. Wenn nicht durch Gnade, dann eben durch Gericht. Letztlich führt bei Gott auch der Weg nach Tarsis bis nach Ninive. Das ist das Großartige. Wir können mit unseren persönlichen Entscheidungen entscheiden, ob wir einen direkten Weg gehen oder ob wir einen Umweg gehen. Ob das ein kurzer oder ein langer Weg wird. Ob es eine Gnade oder ein Gerichtsweg sind. Das hängt alles zusammen mit unseren persönlichen verantwortlichen Entscheidungen. Aber dass Gott seine Ziele erreicht und dass Gottes Wort sich erfüllt, das bleibt bestehen. Jona flieht nach Tarsis und landet in Ninive. Aber dazwischen, da liegt ein Sturm. Und dazwischen, da liegt ein Aufenthalt im Bauch eines Fisches. Ja, Gott kommt zum Ziel. Aber wie? Auf welchen Wegen oder auch Umwegen? Das entscheidet sich an dem Gehorsam unseres Lebens. Wer auf das Wort Gottes nicht hören will, zu dem redet Gott eben im Sturm oder im Bauch des Fisches. Aber jedes Wort Gottes wird zu seinem Ziel kommen. Und deshalb dürfen wir auch diese Gewissheit haben, wenn sich im Leben von Menschen, die uns auch vielleicht sehr wichtig sind, so gar nichts tut. Und wir da stehen und sagen, oh Herr, und ich habe es gesagt und bezeugt und vielleicht mitgenommen irgendwo in die Stunde. Es passiert einfach nichts. tut sich nichts. Dass wir einfach wissen dürfen, dass auch mit diesen Menschen Gott an sein Ziel kommt. Am Ende aller Wege steht Gott. Durch Gericht oder durch Gnade. Aber am Ende aller Wege steht Gott. Jonas Flucht, Vers 3. Jona machte sich auf, um von dem Angesicht Jahwes hinweg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Und er gab sein Fährgeld und stieg in dasselbe hinab, um mit ihm nach Tarsis zu fahren, von dem Angesicht Jahwes hinweg. Vers 5. Jona war in den unteren Schiffsraum hinabgestiegen und war in tiefen Schlaf gesunken. Und Vers 12, er sprach zu ihm: Nehmt mich und werft mich ins Meer. Ich habe mir in dem Bibeltext zwei Wörtchen angestrichen. Hinweg und hinab. Hinweg und hinab, das sind die beiden Worte, um die es hier in diesem Textabschnitt geht. Hinweg und hinab. Und diese beiden hängen ganz eng miteinander zusammen. Hinweg von Gott heißt in unserem Leben hinab. Hinweg und hinab hängen zusammen. Tarsis lag am äußersten Westen Europas an der spanischen Küste im heutigen Portugal. Sozusagen am äußersten Ende der damals bekannten Welt. Dort hatten die Phönizier eine Kolonie mit den bedeutendsten Silberbergwerken der damaligen Zeit. Salomo schickte alle 3 Jahre seine Flotte dorthin, um Silber zu holen. 2. Chroniker 9, 21. Tarsis war also das Eldorado der damaligen Zeit. Das Eldorado der damaligen Zeit. Traumziel für die Sehnsucht des Menschen. Und genau dorthin macht sich Jona auf. Also nicht nach Osten, nach Ninive, sondern 180 Grad, aber diametral entgegengesetzt. Nach Westen, nach Tarsis, genau in die entgegengesetzte Richtung. Richtung Traumziel der menschlichen Sehnsucht ohne Gott, da wo sich das Silber dieser Welt findet. Dahin wollte Jona. Und damit steht Tarsis symbolisch für die Traumziele des Menschen ohne Gott. Was ist dein Tarsis? Wo liegen deine Sehnsüchte? Deine Lebensträume. Der Mensch ohne Gott ist sein Leben lang auf der Suche nach seinem persönlichen Tarsis. Tarsis heißt übersetzt ins Deutsche hart, streng, unterworfen, Unterjochung. Das sind also im Deutschen die Übersetzungsbegriffe für dieses Wort Tarsis. Und das macht deutlich, dass der Preis für das Silber von Tarsis immer die Unterjochung des Menschen unter die strenge und harte Herrschaft Satans ist. Der Tarsis-Mensch lebt immer unter dem Joch der Sünde und des Todes. Die Bibel sagt, im Vollmachtsbereich der Finsternis. Tarsis ist also nicht nur der Ort des Silbers, sondern es ist auch der Ort der Unterjochung des Menschen unter Sünde, Tod und Teufel. Und wenn uns dieser Zusammenhang einmal klar wird, dass das Silber von Tarsis immer bedeutet Unterjochung meines Lebens unter der Herrschaft Satans, er kettet mich, er bindet mich an diese Sehnsüchte, an diese selbstgewählten Ziele. Wenn uns das klar wird, dann verliert dieses Silber von Tarsis ein ganzes Stück von seinem Reiz und seiner Anziehungskraft. Wir sehen dann hinter dem Glanz des Silbers die Ketten Satans. Der Weg nach Tarsis ist ein Weg hinweg vom Angesicht des Herrn. So heißt es mehrfach in dem Text. In Vers 3 lesen wir 2-mal hinweg vom Angesicht des Herrn. Hinweg und hinab. Das sind die beiden Begriffe, mit denen die Flucht Jonas beschrieben wird. Hinweg und hinab. Hinab nach Jaffo, hinab ins Schiff, hinab in den unteren Schiffsraum, hinab ans Meer und hinab in den Bauch des Fisches. Hinab, 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 hinab. Die Flucht des Menschen vor Gott ist ein ständiges Hinab. Und so ist es bis heute. Wenn wir vor Gott fliehen, geht es immer weiter abwärts mit unserem Leben. Das kann, aber das muss nicht äußerlich erkennbar sein. Das ist ganz wichtig, dass wir das beachten. Das kann, aber das muss nicht äußerlich sich darstellen mit diesem Hinab. Wir können auf der Leiter von Karriere, Reichtum, Technik, Wissenschaft, Kultur, Humanismus immer weiter nach oben steigen. Aber in den Augen Gottes steigen wir immer weiter hinab. Wir kommen immer weiter runter. Das Meer und der Fisch werden auf diesem Weg zu prophetischen Symbolen für das Gericht Gottes im Feuersee, den die Bibel den zweiten Tod nennt. Schon Jesus sieht ja im Bauch des Fisches ein Symbol für den Tod. Wir lesen ja im Matthäusevangelium, dass der Herr sagt, euch wird kein anderes Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Jona. Denn so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Sohn des Menschen im Tode, im Todesreich sein. Also wir sehen, der Bauch des Fisches von Jesus her schon gedeutet als Symbol auf den Tod und das Todesreich und das Meer, den Feuersee, das Gericht. Jona ist Gott ungehorsam. Er geht seinen eigenen Weg, genau entgegengesetzt zum Willen Gottes. Und doch lesen wir, und Jona fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Das hat mich also auch gleich wieder verwundert. Er fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Das hat geklappt. Er stand nicht da am Hafen und dachte, jetzt will ich aber weg nach Tarsis und weit kein Schiff und Flucht zu Ende. Nein. Er kommt nach Tarsis, der geht da gerade rein und findet ein Schiff, das nach Jaffo, und er findet ein Schiff, das aufbrechen will nach Tarsis. Wow. Zunächst gilt also, Jona läuft nicht gleich gegen die Wand. Jona scheitert nicht, sondern Jona hat Erfolg. Jona findet auf Anhieb ein Schiff, das ihn ans Ziel seiner Träume bringt. Wir hätten uns gewünscht und vielleicht auch erwartet, dass Gott ihm Steine in den Weg legt und ihn schmählich scheitern lässt. Letztlich tut Gott das ja auch irgendwann. Aber er tut es eben nicht sofort. Zunächst einmal lässt Gott Jona seinen eigenen Weg gehen. Gott lässt ihm Zeit. Gott lässt ihm Raum. Gott lässt ihm seinen eigenen Willen. Alles klappt anfangs wie am Schnürchen. Jona findet sein Schiff nach Tarsis. Und diese Feststellung ist äußerst wichtig, denn wir erkennen hier etwas Grundlegendes über die Führungen Gottes, im Kleinen wie im Großen. Offene Türen, anfängliches Gelingen, Erfolg und Fortkommen sagen für sich allein noch nichts aus über den Willen Gottes für unser Leben. Auch auf eigenen Wegen kann man auf Anhieb ein Schiff nach Tarsis finden. Wir wollen unsere eigenen Wege gehen und benutzen dann offene Türen als Bestätigung Gottes für unseren Weg. Höre förmlich, wie Jona sagt, ein Schiff nach Tarsis, ah, oh, es ist der Wille des Herrn, ganz klar, ich wollte jetzt also dann doch wohl hier nach Tarsis. So missbrauchen wir offene Türen, Angebote, Möglichkeiten auf eigenen Wegen. Missbrauchen wir uns, sondern wenn wir diese Möglichkeit jetzt haben, dann muss es ja von Gott sein. Denn wenn es nicht von Gott wäre, dann hätte ja das Schiff nach Tarsis nicht gerade im Hafen gelegen. Muss ja von Gott sein. Und so missbrauchen wir dieses Schiff nach Tarsis als scheinfrommes Werkzeug für unseren Selbstbetrug, um unsere eigenen Wege vor Gott damit zu rechtfertigen. Nicht jede Möglichkeit, die sich uns bietet, ist von Gott. Satan bietet seine Dinge auch an. Denkt doch mal an die Versuchung Jesu, was Satan ihm alles anbietet. Satan hat Ressourcen, hat Möglichkeiten, die er anbietet, dem Menschen, um ihn auf seine Wege von Gott wegzuziehen. Die Fahrt nach Tarsis ist ja auch nicht umsonst. Jona bezahlt Fairgeld. Das erinnert mich schon phonetisch an das Wort Lehrgeld. Fairgeld, Lehrgeld. Das zahlt Jona und das zahlen auch wir. Auch wir bezahlen viel Lehrgeld auf unseren eigenen Wegen. Das ist so. Satan schenkt uns eben nichts. Sünde und Eigenwille haben immer ihren Preis. Nur die Gnade Gottes, die ist umsonst, die ist Geschenk. Alles andere hat seinen Preis. Und das müssen wir uns klar machen, wenn wir in das Schiff nach Tarsus einsteigen. Wir lesen in Vers 4, und da warf Jahwe einen heftigen Wind auf das Meer. Gott lässt Jona nicht laufen. Jedenfalls nicht endgültig. Jona darf lange, lange in die entgegengesetzte Richtung zum Willen Gottes laufen. Jona darf planen, Jona darf buchen und Jona darf schlafen. All das darf Jona. Gott lässt ihm Zeit. Aber irgendwann greift Gott ein. Und ich sage euch, es ist Gnade, wenn Gott das möglichst schnell tut. Ich empfinde nicht so sehr als Gericht Gottes, wenn er uns lange unseren eigenen Weg gehen lässt. Ich habe im Laufe der Jahre auch manch einen Christen kennengelernt. Wir sind zusammen ein Stück des Weges gegangen. Und dann ist er eben auf einen eigenen Weg abgewichen. Und ich habe dann immer gedacht, Herr, schenk doch ganz schnell, dass er gegen eine Wand läuft. Ich habe es oft erlebt. Nein. Gott lässt oft lang laufen. Und ich empfinde das die schlimmste Form von Gericht. Wenn Gott laufen lässt. Wenn Gott uns unsere eigenen Wege gehen lässt. Das Schlimmste, was er machen kann. Wir können beten für uns und für andere. Herr, lass uns nicht unsere eigenen Wege gehen. Gott tut eigentlich nicht viel, um den Jona wieder auf Kurs zu bringen. Gott wirft nur einen heftigen Wind auf das Meer und er bestellt einen Fisch. Also ein Wind und ein Fisch. Das ist eigentlich schon alles, was Gott macht. Für den Schöpfer des Universums nicht viel. Der Sturm und der Fisch sind also die beiden Gerichtswerkzeuge in der Hand Gottes. Der Sturm ist das Bild für die zeitlichen Erschütterungen, die irdischen Stürme unseres Lebens. Und der Fisch ist das Bild für den Tod, dieses letzte Gerichtsmittel Gottes nach den irdischen Stürmen unseres Lebens. Und wohl dem, der schon durch die Stürme seines Lebens zur Umkehr geführt wird, und nicht erst im Bauch des Fisches. Also die Stürme Gottes in unserem Leben, die haben ihren Sinn. Und wie dumm, wenn wir als Jona auf dem Schiff sagen, oh Herr, warum schickst du jetzt diesen Sturm? War gerade so schön hier, blauer Himmel, hab mir den Urlaub ganz anders vorgestellt. Versteht ihr, wir beschweren uns bei Gott über den Sturm. Aber mit diesem Sturm will er uns doch nur heimsuchen. Und wir müssen einfach lernen, die Stürme unseres Lebens vor diesem Hintergrund zu sehen. Und die Stürme nicht als einen Angriff Gottes auf uns. Und er meint ja nicht gut mit uns, er liebt uns nicht oder ist gar nicht da und nicht interessiert an uns. Oder. Die Stürme Gottes sind doch gerade der Beweis dafür, wie viel ihm an uns liegt. Er lässt uns eben jetzt gerade nicht mehr laufen. Er sendet den Sturm, um uns wieder auf Kurs zu bringen. Also lasst uns nicht über die Stürme schimpfen, sondern fragen, Herr, wo soll ich meinen Kurs korrigieren? Die heidnischen Seeleute haben den Propheten ja einiges voraus. Sie rufen zu Gott, Jona nicht. Sie werfen den überflüssigen Ballast ins Meer. Sie suchen nach der göttlichen Ursache des Sturmes. Der Prophet hingegen schläft. Er hat aufgehört zu beten. Ein Bild für das geistliche Leben von so manch einem und für so manch eine Gemeinde, in tiefem Schlaf gesunken, während um uns rum die Stürme so richtig wild sich austoben und wir schlafen ganz ruhig. Selbst als es ihm ans Leder geht, da wählt der Jona in fleischlichem Heldenmut lieber den heroischen Weg in den Tod. Statt Gott um Gnade und Vergebung zu bitten, sagt er dann lieber, nehmt mich und werft mich ins Meer. Also ich weiß nicht, ob der gerne Titanic und sowas gesehen hätte oder ähnliches, aber es wird deutlich, nicht, o Herr, vergib mir, verzeih mir und mach wieder neu mit mir weiter. Nein, nein, nein. Ich habe es falsch gemacht, okay. Muss ich ja bezahlen. Werf mich ins Meer. Ja. Selbst hier ist Jona nicht bereit, sich zu beugen unter den Willen Gottes, sondern lieber stolz untergehen, als Gott um Gnade und Vergebung anzugehen. Ich habe einen Freund gehabt im Rahmen meiner Ausbildung. Dem habe ich viel von Jesus erzählt. Er wollte nie was davon wissen. Dann haben wir uns 10 Jahre nicht mehr gesehen und gehört. Dann irgendwann telefonieren wir. Und er sagt, dass er eine ganz, ganz schwere Erkrankung hat an den Nieren. Und es ging darum, dass er sterben sollte. Da sagt er, Holger, du glaubst es nicht, als ich da in meinem Krankenbett lag, da fielst du mir ein und all unsere Gespräche über Gott. Und dann habe ich mir überlegt, ob ich jetzt nicht zu diesem Gott schreien soll, von dem du immer erzählt hast. Und dann dachte ich mir, nein, mein ganzes Leben habe ich nicht nach ihm gefragt und dann will ich nicht jetzt, wo es mir schlecht geht, winselnd zu ihm gehen. Dann gehe ich eben unter. Er ist nicht gestorben. Also irgendwann wird er sterben, aber bis jetzt noch nicht. Also das hat mich unglaublich betroffen gemacht. Wie ein Mensch so klar sagt, dann gehe ich lieber in meinem Stolz unter, als dass ich diesen Gott um Gnade und Vergebung angehe. Also nicht der Prophet Jona, sondern der heidnische Kapitän begreift, was Gott mit dem Sturm eigentlich erreichen will. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, rufe deinen Gott an. Brauchen wir auch so einen Kapitän, der zu uns kommt und sagt, steh auf, du Schläfer, rufe deinen Gott an? Wie ist das mit unserem Gebet? Lasch, müde, eingeschlafen? Gibt so viel, wofür es sich im Gebet zu kämpfen lohnt, was wichtig ist, dafür einzutreten. Also ich möchte es ganz neu hören und euch das neu sagen lassen vom Kapitän dieses Schiffes. Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf. Ruf deinen Gott an. Dazu bist du da. Der Heide weckt den Propheten. Trotz seiner Flucht, und damit will ich schließen, trotz seiner Flucht bleibt Jona Prophet Gottes. Das ist auch faszinierend. Dass Gott nicht einfach sagt, okay, Jona läuft mir jetzt aus der Schule, er ist mir ungehorsam, der wird von meiner Gehaltsliste gestrichen. Jona, du bist entlassen. Biblisch korrekt ausgedrückt, verworfen. Das macht Gott nicht. Erstaunlich. Erstaunlich, er hätte doch alle Möglichkeit, dann irgendjemand anders zu schicken. Gar kein Problem. Nein. Mit Jona hat er sich was vorgenommen. Und die ganze Geschichte, in der geht es gar nicht nur um Ninive. Es geht auch um Jona. Mit Jona hat Gott auch seine Geschichte. Jona sagt zutreffend voraus, der Sturm wird in dem Moment aufhören, wo ihr Seeleute mich ins Meer werft. In dem Moment ist das Gericht vorbei. Und jetzt ist das faszinierend. Die Seeleute, das sind doch raue Kerle. Also ich stelle mir vor, das waren so richtig raue Kerle. Da hätte ich jetzt erwartet, die sagen, du bist schuld, du sagst Sturm zu Ende, wenn du im Meer, ab, raus, da wird gar nicht lange gefackelt. Nein! Sie scheuen sich, Jona ins Meer zu werfen. Das heißt, sie werfen alles raus und dann setzen sich an die Ruder und rudern, was das Zeug hält. Und versuchen an Land zu kommen, ohne Jona zu opfern. Das hat mich sehr beeindruckt. Barbaren 8. Jahrhundert vor Christus, Seeleute. Ich sage euch, das waren die ersten Humanisten. Die sagten, was? Einer sterben für alle? Nein. Kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Und so steht heute der humanistisch geprägte Mensch vor der Botschaft vom Kreuz und sagt, was? Einer für alle? Blut, Vergebung? Wie unästhetisch. Schaffen wir schon. So wenig sie es damals geschafft haben, so wenig schaffen wir es heute. Erst in dem Moment, wo der Jona ins Meer geworfen wird, ist für diese Seeleute das Gericht zu Ende. Diese Seeleute sind die ersten im Jona-Buch, für die das Gericht Gottes zu Ende ist. In dem Moment, wo der eine geopfert wird für alle. Und hier ist wieder eine ganz tiefe biblische Prophetie. Jesus Christus, am Kreuz gestorben. Auch er, hinabgestiegen ins Reich des Todes, in diesen Bauch des Fisches, mit Bild gesprochen. Und damit stirbt einer für alle. Und in dem Moment, als Jesus ruft, es ist vollbracht, da hört für jeden von uns das Gericht Gottes auf, wenn wir das im Glauben für uns annehmen. Und das wünsche ich uns allen, dass wir so wie die Seeleute damals das erleben. Einer für alle heißt Ende des Gerichts. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben durchgedrungen. Amen.
Ja, wir dürfen auch an diesem Beispiel sehen, wie Gott auch mit schwierigen, komplizierten, widerspenstigen Menschen seinen Plan hat und ihn auch durchführen kann. Unser Gott kommt nie in Verlegenheit und er lässt Jona nicht einfach laufen und hat ihm einfach gekündigt, sondern hat gesagt, ich mache mit dir diese Geschichte fertig. Und das dürfen wir auch für uns wissen, er macht seine Geschichte mit uns fertig. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Vater, wir wollen dir herzlich danken, auch für diesen Abend, dass wir auch wieder erkennen durften, wie du in das Leben von Menschen hineingewirkt hast, wie du Geschichte gemacht hast und schenk, dass wir auch immer mehr hinter dem, was geschieht, dich erkennen dürfen, dein Wirken. Aber das können wir nur dann, wenn wir deine Ziele kennen, das, was du mit uns Menschen vorhast, was du für Absichten hast. Und danke dir herzlich jetzt auch für diesen Abend und ich möchte dich herzlich bitten, dass du jedes Einzelne segnest, auch in dieser Nacht und mögest auch jedem eine gute Ruhe schenken und deinen wunderbaren Frieden. Amen.
Amen.
Vielleicht noch ein kurzes Lied zum Schluss und dann machen wir Schluss. Hab Dank von Herzen. Haben wir das schon?
Ja.
Das haben wir schon. Noch nicht?
Herr, bleibe bei uns.
Herr, bleibe bei uns. Genau das ist.
Herr, bleibe bei uns.